Guten Morgen. Es freut mich, dass ihr heute alle da seid. Ja, wir sind in der Vorweihnachtszeit und da gibt es so viele Erwartungen. Was wünschst du dir zu Weihnachten? Ist es nicht bei uns allen so, dass wir uns eigentlich eine besinnliche, eine liebevolle und fröhliche Zeit wünschen? Und dann stecken wir in der Hektik drin fest und alles läuft schief. Wir haben da und dort Streit und natürlich die Pakete kommen nicht zur rechten Zeit an oder es ist was Falsches dabei oder es gibt so viele Sachen, die daneben gehen können. Es ist doch ein guter und berechtigter Wunsch, wenn ich mir eine besinnliche, eine andächtige und liebevolle Weihnachtszeit wünsche. Aber was spricht wirklich dagegen? Nun, die Frage für uns ist, was hindert uns am Frieden an Weihnachten? Und warum ist es so? Nun, wir sehen da, es gibt eine Hoffnung. In 1. Johannes 3, 5 steht, und ihr wisst, dass Jesus kam, um die Sünden der Menschen wegzunehmen, denn er ist ohne Sünde. Ja, ich habe mich schon gefragt, was soll ich damit jetzt für eine Weihnachtspredigt machen? Aber wie ist das? Wie war das damals? Jesus hat an seinem eigenen Leib die Auswirkungen von Sünde von Anfang an gespürt. Er musste wegen der Machtgier eines Herrschers als Flüchtling nach Ägypten. Er wurde verfolgt. Später war dann als Erwachsener das Problem, dass er unter den Vorurteilen der Gelehrten, der klugen Köpfe in Israel gelitten hat. Die dachten, sie wissen alles über den Messias. Aber Jesus war anders. Und sie haben in ihren Vorurteilen nicht richtig hingeschaut. Denn sonst hätten sie merken können, dass es Vorurteile sind. Also, wer sich auf seine Ausbildung etwas einbildet, der wird blind. Ganz einfach. Der kommt nicht weiter. Und er schaufelt sich letztlich selber das Grab. Jahrelang musste Jesus unter Lebensgefahr in Randgebiete gehen. Er konnte nur unter Lebensgefahr nach Jerusalem gehen. Und er hat das alles gemacht im Vertrauen auf den Vater im Himmel. Er wusste, was Gottes Plan mit ihm war. Ja, er kam, um die Sünden der Menschen wegzunehmen. Und das konnte er auch nur, weil er selber ohne Sünde war. Und deshalb habe ich da auch das Bild mit der Krippe, weil die Futterkrippe, das ist das, woraus sich das Opferlamm ernährt. Und Jesus war das Opferlamm für uns. In dieser ganzen Zeit, bei all den Sachen, die Jesus durchgemacht hat, all diese Ungerechtigkeit, da reagierte er nicht mit Gewalt oder mit Beschimpfungen oder mit Intrigen, indem er sich irgendwie versuchte herauszudrehen. Er war nicht egoistisch, denn er war ohne Sünde. Niemand konnte ihm vor Gericht etwas vorwerfen. Sie mussten schlussendlich beim letzten Gerichtsverfahren falsche Zeugen anheuern, die seine Aussagen, weil sie sie nicht richtig verstanden, verdreht haben. Also, er selber als Sündloser konnte für uns am Kreuz sterben, um unsere Sünde weg, zu nehmen. Das ist der erste Punkt meiner Predigt. Jesus Christus lebte ohne Sünde. Das bedeutet, in der Wahrheit ist keine Lüge. Das ist etwas, was absolut nicht zusammengeht. Wahrheit und Lüge gehen nicht. Nun, wir hören selten Predigten über die Sünde. Das ist an Weihnachten noch seltener, aber heute ist es halt mal dran. Nur, was verstehen wir darunter? Was ist Sünde eigentlich? Nein, danke, bitte, kein drittes Stück Schwarzwälder Kirschtorte. Ich habe heute schon viel zu viel gesündigt. Oder vielleicht hat dich die Polizei als Verkehrssünder erwischt und du musst deine Buße zahlen. Oder jemand ist gerade jetzt in dieser Zeit am Einkaufen und da hat es so schöne Sachen. Und das Kleid, das strahlt mich so an, das passt wirklich ideal zu mir. Aber es ist sündteuer. Also, was ist Sünde wirklich? Habt ihr euch diese Frage schon mal gestellt? Habt ihr mal nachgelesen in der Bibel, was die Bibel über die Sünde sagt? 239 Mal steht dieses Wort in der Bibel. Und da gibt es ganz verschiedene Nuancen. Ich habe dann da auch eine ganze Liste ausgedruckt mit Sachen, die man als Sünde bezeichnet in der Bibel. Aber der Haupttenor ist, du bist auf dem falschen Weg. Du lebst nicht deiner Bestimmung gerecht. Und das Interessante ist, dass Jesus selber das ganz klar ausgedrückt hat, damit wir alle es verstehen können. Die Sünde der Welt ist, dass sie nicht an mich glauben. Ja, und dann denken wir uns, es gibt diesen Glauben und jenen Glauben, aber weshalb ist das das Zentrale und geht es wirklich nur um das? Oder was für Auswirkungen hat das in meinem Leben? Sünde ist das Ausklammern von unserem Schöpfer aus unserem Leben. Deshalb ist es Zielverfehlung, weil wir den, der uns gemacht hat, mit all seinen Plänen für seine Geschöpfe auf die Seite stellen. Und nicht in die Richtung gehen und nicht das tun, was er gut benennt. Als wichtigstes und höchstes Gebot nannte Jesus, schauen wir, geht es? Es will gerade nicht. Schaltest du bitte weiter? Jawohl. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ein weiteres ist genauso wichtig. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das sind zwei Sachen, die ineinander hineingreifen. Wenn du das eine tust, kannst du das andere nicht lassen. Und wenn du das eine nicht tust, dann wirst du auch am anderen scheitern. Da hast du keine Chance. Und Paulus hat dann gezeigt, dass das in unserem praktischen Leben wirklich Auswirkungen hat. Er hat gesagt, die Gebote gegen Ehebruch, Mord, Diebstahl und Begehren sind, wie auch alle anderen Gebote, in diesem einen Gebot zusammengefasst. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Nun schauen wir in unsere letzten Weihnachtsfeste und Adventszeiten hinein. Waren wir enttäuscht über die Geschenke oder Feste, weil wir es uns anders erwartet haben, als es gekommen ist? Weil wir uns Sachen gewünscht haben und vorgestellt haben, die wir nicht bekommen haben? Um was ging es da eigentlich bei dieser Enttäuschung? War das nicht nur, weil es sich um mich drehen sollte? Ja, dieses Geschenk, das ist das Nonplusultra. Und wenn ihr Kinder habt, dann passiert euch das garantiert auch mal. Sie machen so einen tollen Wunschzettel und ihr schenkt ihnen ein paar Sachen davon. Aber in der letzten Woche hat es sich gerade da im Kopf gedreht und etwas ganz anderes ist up to date und das Kind ist enttäuscht. Ihr habt das Beste gegeben und es war nicht gut genug. Ja, hatten wir Konflikte oder Streit in dieser Zeit? Und wenn ihr das gehabt habt, schaut genauer hin. Was war die Ursache für diesen Konflikt oder diesen Streit? Hat der andere das nicht so gemacht, wie ich es eigentlich wollte? Wie viel dabei war als Ursprung Egoismus oder auf der anderen Seite Sturheit? Wenn wir das alles genau anschauen, dann sind eigentlich alle furchtbaren Taten auf dieser Welt Beziehungsprobleme. Sachen, bei denen wir anderen etwas nicht zugestehen, das ihnen zustehen würde oder etwas wegnehmen, was ihnen gehört. Sachen, bei denen wir andere herabstufen und ja, sie unter Umständen sogar verbal zerstören. Das ist das Verrückte. Gewalt, das sind nicht nur die Fäuste und die Waffen, sondern die meiste Gewalt weltweit, die zerstörerischste Gewalt, das sind unsere Worte, indem wir andere immer irgendwie belächeln und schlecht machen. Und dann hat diese Person nur zwei Möglichkeiten. Entweder lässt sie sich zudecken und da wächst nichts mehr, sie ist total in den Boden gestampft, oder sie muss sich komplett dagegen wehren und vielleicht wird es dann eine großartige Persönlichkeit, die Hervorragendes leistet, aber im Herzen drin ist ein tiefes, tiefes Loch. Also liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und wenn du ihn liebst, dann geht deine Türe auf. Nun, wir bringen es selber nicht auf die Reihe. Deshalb brauchen wir unser Leben lang Gottes Geschenk der Gnade und der Vergebung. In Römer 3, 23 bis 25 steht, denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Doch Gott erklärt uns aus Gnade für gerecht. Es ist sein Geschenk an uns durch Jesus Christus, der uns von unserer Schuld befreit hat. Denn Gott sandte Jesus, damit er die Strafe für unsere Sünden auf sich nimmt und unsere Schuld gesühnt wird. Wir sind gerecht vor Gott, wenn wir glauben, dass Jesus sein Blut für uns vergossen und sein Leben für uns geopfert hat. Deshalb gibt es an Weihnachten Hoffnung für uns. Denn Jesus, der das Leben ist, kam in die Welt, um unsere Sünden wegzunehmen. Und er hat uns einen neuen Status gegeben. Und das ist auch etwas absolut Herrliches, Großartiges. Weil er ein Kind wurde, da hat sich für uns die Kindschaft verändert. In Johannes, 1. Johannes 3,1 steht, seht, was für eine Liebe unser himmlischer Vater uns geschenkt hat, nämlich, dass wir seine Kinder genannt werden. Und das sind wir auch. Also das Ganze zeigt uns, unsere Ablehnung Gott gegenüber, das ist die Sünde. Darum geht es. Und das ist das, was unser Leben vergiftet. Nun, bei der Vorbereitung für diese Predigt hatte ich ein bisschen Probleme, weil der ganze Abschnitt, das ganze dritte Kapitel vom ersten Johannesbrief, aus dem dieser eine Vers kommt, da geht es um ein reines Leben. Darum, dass Menschen, die mit Jesus leben, ohne Sünde leben. Und wir haben doch da immer eigentlich Probleme. Und Paulus selber beschreibt das im Römerbrief auf eine Art und Weise, dass am Schluss das übrig bleibt, Sünde hat in meinem Leben immer noch einen Anteil drin, weil ich ein Mensch bin und ich noch nicht perfekt bin. Aber ein Christ ist auf dem Weg und sein Leben wird von Gott verändert, weil Jesus in ihm lebt. Und wenn du in dieser Welt lebst und du merkst, es gibt Dinge in meinem Leben, die nicht gut laufen, dann mach auf keinen Fall die Augen zu, sondern schau genau hin. Schau genau, was ist das, was in meinem Leben da nicht gut läuft. Und wenn du dafür betest, dass Gott dir die Augen öffnet, dann zeigt er dir auch, warum das nicht gut läuft. Und vielleicht hast du doch einen Teil daran, etwas zu ändern. Vielleicht musst du deine Einstellung anderen Leuten gegenüber ändern oder erst einmal überhaupt zu schauen, was hat der andere und was braucht der andere? Wie kannst du ihm dienen? Schau genau hin und wenn deine Sünde ganz schrecklich ist, dann schau noch tiefer hinein und sieh, wo das hinführt. Und dann schau auf Jesus, der dort war und der das getragen hat, der dafür gestorben ist. Und er zeigt sich dir als der Retter, der dich da rausholt, der dich verändert. Ja, einige von euch haben meine Geschichte am Anfang von meiner Jugend schon mal gehört. Für die anderen sage ich es doch kurz. Als ich Jesus in mein Leben aufgenommen habe, habe ich plötzlich gemerkt, die Dinge, die ich mache, die sind mit Jesus nicht mehr kompatibel. Ich kann nicht mehr klauen, ich kann nicht mehr dem Chef mehr Stunden aufschreiben, als ich arbeite. Das muss sich ändern. Das muss ich anders machen. Und diese Auswirkung hat sich ihm gezeigt, so dass er sich plötzlich gedacht hat, hoppla, den kann man vielleicht doch noch gebrauchen. Den muss ich nicht rauskicken. Und es hat mich vor der Kündigung bewahrt. Ich habe es auch erst Jahre später gehört. Nun, im Römer 6, da steht in den Versen 6 und 7 und 10 und 11, unser früheres Leben wurde mit Christus gekreuzigt, damit die Sünde in unserem Leben ihre Macht verliert. Nun sind wir keine Sklaven der Sünde mehr, denn als wir mit Christus starben, wurden wir von der Macht der Sünde befreit. Er starb ein für allemal, um die Sünde zu besiegen, und nun lebt er für Gott. Deshalb haltet daran fest, ihr seid für die Sünde tot und lebt nun durch Christus Jesus für Gott. Ja, das ist eine starke Aussage, oder? Aber es ist so, dass Jesus in uns lebt und mit uns auf dem Weg ist und dass er uns verändert. Und ich möchte euch da ein Beispiel mitgeben. Wir haben dieses Jahr für den ganzen Winter den Holzvorrat einkaufen müssen und haben ihn hinter unserem Haus gestapelt. Das ist die Nordseite, da kommt die Sonne nicht dran. Und es steht alles an der Hauswand und da kommt der Wind auch nicht gut dran. Und ich habe plötzlich festgestellt, wenn ich das Holz direkt von außen reinnehme und in den Ofen schiebe, dann brennt es nicht richtig. Dann wird nicht richtig warm. Da ist was faul, ich muss was ändern. Und jetzt muss ich das Holz zuerst auf die Südseite, da habe ich einen Platz, wenig Platz, aber da in die Sonne stellen. Und dann, bevor ich es verfeuere, habe ich noch zwei Löcher unter dem Ofen, die immer warm werden. Und da stecke ich es dann zuerst hinein. Und dadurch geht die Feuchtigkeit raus. Das Wasser verlässt das Holz, weil es da an der Wärme und an der Sonne ist. Und dadurch wird es brennbar. Und der Ofen brennt gut und wir haben wieder warm und alles ist gut. Also, das Beispiel, das ich euch zeigen will, ist ein Baum, der draußen so schön wächst. Der hat ständig Kontakt mit dem Boden und mit dem Wasser. Der holt immer das Wasser rauf, so kann er leben. Das ist der natürliche Mensch. Der holt alles aus seiner Umgebung raus und damit wächst er und wird groß und wird stolz und wird stark und kann anderen die Sonne abdecken und so weiter. Also wirklich riesige Bäume gibt es da. Aber er ist nicht brauchbar auf diese Art. Ja, okay, Umweltschutz. Wir brauchen irgendjemand, der das CO2 wieder wegbringt. Und das machen die Bäume. Das ist super. Dafür bekommen wir Sauerstoff. Aber für uns als Baumaterial oder Brennmaterial ist so ein Baum ungeeignet. Zuerst musst du ihn fällen, killen und dann kannst du ihn zersägen und etwas daraus machen. Aber erst, wenn das Holz trocken ist. Es braucht eine maximalen Wasserinhalt drin. Und ich habe so einen Wassermesser zu Hause. Ich kann genau nachschauen, wie viel ist da drin. Kann ich das Ding brauchen oder nicht? Und das ist eine tolle Sache. Wirklich, weil wenn du nasses Holz in den Ofen gibst, bekommst du Teer im Kamin und nach ein paar Jahren hast du einen Kaminbrand. Einfache Folge. Feuer und so feuchtes Material und am Schluss brennt dir unter Umständen das Haus ab. Also, als Christ, steh an die Sonne. Halte Blickkontakt zur Sonne. Das holt bei dir die Feuchtigkeit raus. Da geht die Sünde weg. Und dann, ja, in der Gemeinschaft mit anderen, da brennen die Scheiter sehr, sehr gut. Wenn ich nur ein Scheit in den Ofen hineingebe, da bleibt's kalt bei uns zu Hause. Da im Minimum 4 Stück rein, und dann geht es richtig los. Also in der Gemeinschaft, da sind wir als Christen auch lebendig. Und da erleben wir Gott, weil Jesus ja selber gesagt hat, wo 2 oder 3 in meinem Namen zusammen sind. Also weniger lohnt sich nicht. Kommt zusammen und dann wird etwas daraus. Und dann entwickelt sich auch die Wärme. Und die Sünde, die dürfen wir auch einander bekennen. Manchmal, gerade bei schwierigen Sachen, das plagt uns so lange, bis wir bereit sind, zu jemandem hinzugehen, in eine Seelsorge und die Sache zu benennen und mit der Person das Gott bringen und auch dann für seine Vergebung danken. Weil Jesus hat versprochen, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht und reinigt uns von aller Unreinheit. Und das ist der Weg raus. Damit werden wir auch wieder frei. Nun, wenn wir im Glauben an Jesus leben und auf ihn schauen, dann wird auch in unserem Leben sichtbar, wie die Sünde abnimmt, weil wir mit Jesus verbunden sind. Und dann kann auch die Freude an Gott in uns zunehmen. Jesus sagte in Lukas 12, 49 und 50, ich bin gekommen, Feuer auf die Erde zu werfen. Was wollte ich lieber, als dass es schon brennte? Aber ich muss mich taufen lassen mit einer Taufe, und wie ist mir so bange, bis sie vollendet ist? Und an dieser Stelle, da war ihm bange vor dem Opfer am Kreuz. Aber er wusste, wenn er auferstanden ist und in den Himmel aufgefahren ist, dann kann er den Heiligen Geist schicken an Pfingsten. Und das ist das Feuer, das er dabei meinte. Das Feuer, das im Leben von Menschen brennt, die mit Christus gehen. Da wird Gottes Liebe, Gottes Gnade sichtbar im Leben von Menschen. Deshalb sollen wir den Heiligen Geist nicht betrüben durch stures oder egoistisches Verhalten. Also in der Gemeinschaft mit Jesus nehmen wir sein Wesen an und er verändert uns. Nun, die Bibel sagt uns viel über Sünde und wie sehr sie unser Leben zerstört. Besonders aber, dass Jesus diese Trennung von Gott für uns aufgehoben hat und dadurch ein neues Leben ermöglicht, uns aus falschen oder alten Verhaltensmustern befreit und durch den Heiligen Geist in unserem Leben hilft. Also, wenn ihr dazu Fragen habt, wenn ihr Sachen habt, die euch plagen, dann kommt zu uns Ältesten oder zu einem anderen erfahrenen Christ und sagt es ihm. Früher gab es solche Gruppierungen, die sich dann damit ganz groß getan haben und jeder jedem seine Sünden erzählt hat und man sich eigentlich schon in die andere Richtung gedreht hat. Je größer meine Sünden waren, desto besser bin ich jetzt, wenn ich das allen erzähle. Das ist damit nicht gemeint, sondern dass wir einfach unser Leben mit Gott in Ordnung bringen. Damit ist auch nicht gemeint, wie ich unter einigen Christen erlebt habe, dass sie jeden Abend hingehen, den ganzen Tag nochmals durchgehen und überlegen, was habe ich diesen Tag alles falsch gemacht, wo habe ich gesündigt und wehe mir, wenn ich nicht jede einzelne Sünde vor Gott bekannt habe. Die Bibel spricht anders, da sagt David, Vater, vergib mir meine unerkannten Sünden. Wir sind immer blind auf einem Auge. Also es gibt immer Sachen, bei denen wir nicht mal merken, wie sehr wir anderen wehtun. Und das auch oft gar nicht wollen. Aber auch dafür brauchen wir Vergebung. Also Lasst uns nicht ängstlich leben und Gott als den Polizisten sehen, sondern Jesus ist der Retter. Er hat sich sogar Bruder genannt. Und wir dürfen Gottes Kinder sein. Und er rettet uns und bringt uns ans Ziel. Unser Feuer soll fröhlich brennen. Also schauen wir, dass die Sünde möglichst wenig Platz in unserem Leben hat. Ich möchte zum Schluss noch beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du auf die Welt gekommen bist und dass du all das Elend und das Leid auf dich genommen hast, dass du all der Ungerechtigkeit die Stirn geboten hast, aber nicht indem du mit Gewalt reingefahren bist, sondern indem du Gottes Liebe gross gemacht hast, indem du auch klare Worte gesagt hast, wo anderen helfen haben können, zum den Kurs zu wechseln. Herr, und ich bitte dich, dass du in unser Leben hineinredest durch deinen Heiligen Geist, dass du uns dort korrigierst, wo wir es nötig haben, und dass du uns hilfst, dass wir wirklich den Weg gehen, wo dein Name dadurch verherrlicht wird. Ja, dass deine Herrlichkeit in unserem Leben sichtbar wird. Ich weiss, du willst es machen und ich danke dir dafür. Amen. Amen.